Als in China der Kommunismus kam, da hatten die Revolutionäre sicherlich ganz revolutionäre Gedanken. Von Gleichheit, Brüderlichkeit und so weiter, lauter hehre Ziele eben, die wie bisher in keinem kommunistischen Regime tatsächlich umgesetzt werden konnten. Mao versprach den Frauen gar großzügig die Hälfte des Himmels. Vor der Revolution wurde der Wert einer Frau an ihrer Jungfräulichkeit und ihrer Treue dem Mann gegenüber gemessen. Und heute? Gehört den Chinesen die Hälfte des Himmels? Klappt das überhaupt? Emanzipation von oben, also verordnet? Mir ist jetzt zugeschaltet Professor Nicola Spakowski von der Uni Freiburg. Sie hat über genau dieses Thema ihre Habil-Schrift geschrieben. Frau Spakowski, wie sieht's aus? Sind Männer und Frauen in China gleichberechtigt? Also hat Mao tatsächlich den Frauen die Hälfte des Himmels verschafft?
Das ist natürlich eine sehr pauschale Frage, die auch so ein bisschen zurückliegt. Also Mao Zedong hat mit Sicherheit, die Partei hat mit Sicherheit relativ früh, von Anfang an eigentlich, die Gleichberechtigung im Programm gehabt. Und die frühen Parteiführer haben sich auch sehr stark dadurch ausgezeichnet, dass sie ernsthaft um Gleichberechtigung bemüht waren. Die Frage ist, was im Laufe der Geschichte, also wenn wir von der Parteigründung 1921 ausgehen, im Laufe der Geschichte bis heute passiert ist. Und da kann man die revolutionäre Phase bis zur Staatsgründung anschauen, dann kann man die maoistische Phase anschauen und dann kann man anschauen, was seit dem Tod Maos passiert ist. Wenn Sie jetzt speziell fragen, was Mao Zedong geleistet hat, dann muss man schon sagen, also wenn wir jetzt von der Staatsgründung ausgehen, Termin der Staatsgründung, dass die ersten Maßnahmen des neuen Staates tatsächlich der Frauenbefreiung gewidmet waren. Also da ist das Ehereformgesetz von 1950 zu erwähnen, wo einfach bestimmte Misspraktiken der Ehe abgeschafft wurden. Frauen konnten sich aus diesen unwürdigen, arrangierten Ehen befreien durch ein neues Scheidungsrecht aus sehr unwürdigen repressiven Familienstrukturen. Auch das Landreformgesetz von 1950 war da ein Meilenstein, weil Frauen das Recht auf Boden bekommen haben. Insgesamt hat Mao Zedong sehr stark oder gerade China in dieser Phase sehr stark die Berufstätigkeit von Frauen gefördert.
Wie war es denn danach?
Danach, also zunächst mal vielleicht noch eine Bemerkung. Abstriche muss man natürlich in der Praxis machen. Also Abstriche gab es dann zum Beispiel in der Entlohnung. Es gab keine gleiche Entlohnung für Frauen und es gab dann natürlich auch Probleme für Frauen, die weiterhin der Doppellast ausgesetzt waren. Die waren zwar berufstätig zu einem sehr großen Anteil, aber hatten die Familienpflichten alleine zu bewältigen. Mit Deng Xiaoping geraten wir in eine Phase, in der marktwirtschaftliche Argumente einsetzen und Mechanismen und Prozesse, die wir eigentlich auch aus den anderen sozialistischen Staaten kennen. Rationalisierungsmaßnahmen betreffen in allererster Linie Frauen. Das heißt, es gab Mitte der 80er Jahre plötzlich in China die Erkenntnis, dass die Hälfte, sogenannte Hälfte des Himmels, vielleicht, wenn wir im Bild bleiben, aus diesem Himmel herauspurzelt, weil die Betriebe gesagt haben, Frauen bereiten für sie zu große Kosten. Und da hat die Partei eigentlich diesen ökonomischen Argumenten etwas nachgegeben, muss man sagen.
Als das mit der Revolution, um nochmal wieder zurückzugehen, alles anfing, da gab es ja auch in den ersten Reihen viele Frauen, die sich stark engagiert haben, die mitgekämpft haben für ein freies China.
Genau.
Was ist denn aus denen eigentlich geworden?
Also das ist eine super spannende Frage, weil es tatsächlich so ist, dass Frauen sich aktiv an der Revolution, an der Befreiung Chinas vom äußeren, vom inneren Feind, von Unterdrückung beteiligt haben. Die haben das nicht immer nur aus feministischen Motiven gemacht, sondern hatten durchaus entweder Eigeninteressen oder auch übergeordnete Interessen, Patriotismus und so weiter im Sinne. Da setzt dann so eine Entwicklung an. Also ich sagte bereits, dass die Partei am Anfang relativ aufgeschlossen war. Und je systematischer die Bewegung wurde, je gezielter die Bevölkerung mobilisiert wurde und gruppenweise, gruppenspezifisch, generationsspezifisch mobilisiert wurde, desto stärker sind Frauen eigentlich aus diesen politischen Zusammenhängen herausgedrängt worden. Also es gibt ein ganz sprechendes Beispiel, Kang Keqing. Kang Keqing ist in den 20er, 30er Jahren als Jugendliche der Bewegung, der kommunistischen Bewegung beigetreten. Und sie hatte insofern auch eine herausragende Stellung, weil sie mit dem Armeeführer Zhu De verheiratet wurde. Kang Keqing war, wie viele andere auch wie Männer, in ganz unterschiedlichen Positionen in Partei und in der Armee eingesetzt. Aber es hat sich sehr schnell für sie abgezeichnet, dass sie in Frauengruppen eingesetzt wurde. Das heißt, die Partei hat sich bemüht, Frauen speziell in der Mobilisierung anderer Frauen einzusetzen. Und das war ein Bereich, der nicht sehr prestigeträchtig war und der nicht direkt an die Machtzentrale angebunden war. Und ja, Kang Tsing selber wurde dann, das ist sehr bezeichnend, nach 1949 die Vorsitzende des Nationalen Frauenverbandes, was eine sehr prestigeträchtige Position war, aber was keine Position in der Machtzentrale war.
Also es klingt so ein bisschen, als hätte es Feminismus nur von oben gegeben.
Es hat immer Impulse von unten gegeben. Es ist natürlich klar, dass in der maoistischen Phase die Partei die Hand drüber hatte und die Impulse von unten nie nicht richtig zur Geltung kommen konnten, obwohl man auch da ein bisschen differenzierter sich das anschauen kann. Ganz massiv sind diese Impulse von unten Mitte der 80er Jahre dann eingetreten. Und das hat damit zu tun, dass sich die Situation von Frauen durch diese marktwirtschaftlichen Kontexte tatsächlich geändert hat und dass Frauen von sich aus gesagt haben, wir müssen das jetzt nochmal alles neu angehen, neu überdenken und wir müssen was für die Frauen tun, deren Position sich offensichtlich verschlechtert hat. Das waren Frauen in den Betrieben, die da aussortiert wurden. Es waren Hochschulabgängerinnen, die plötzlich, weil die Arbeitsplätze nicht mehr zugeteilt wurden vom Staat, der sie bis dahin protektioniert hatte, die einfach nicht mehr so leicht Arbeitsplätze fanden. Und da hat sich eine sogenannte neue Frauenbewegung herausgebildet, die zum Beispiel ganz stark an den Universitäten angesiedelt war, aber auch außerhalb. Da haben sich Journalistinnen zusammengetan. Da gab es plötzlich Hotlines, Rechtsberatungsstellen und solche Sachen. Frauen haben Projekte für Frauen in Armutsgebieten initiiert. Das sind starke Impulse von unten, die natürlich nicht ganz unabhängig sind. In China gibt es wenig, was ganz unabhängig ist. Also es gibt keine reinen Nichtregierungsorganisationen, aber durchaus viele Impulse. Und das gilt für andere Bereiche in China auch. Und die Partei hat natürlich durchaus auch ein Interesse, dass die Gesellschaft selber aktiv wird und sich um die Gesellschaft kümmert, weil das natürlich auch finanzielle Entlastungen darstellt, beziehungsweise weil die Partei selber gar nicht mehr den Anspruch hat, die Gesellschaft von oben umfassend zu kontrollieren. Sie kann es natürlich auch überhaupt nicht.
Herzlichen Dank, Professor Nicola Spakowski. Sie lehrt und forscht am Sinologischen Institut der Uni Freiburg. Unser Tagesthema ist heute: Oben ohne, Chinas Frauen sind in den Führungszirkeln kaum vertreten.